Lied 345.
Ja, ich bin sehr froh über das Wort und besonders die Verse in Kolosser 1, Vers 28 und 29. Aber ich möchte das Ende von 27 noch mitnehmen, weil ich hier sehr geschätzt habe zu sehen, wofür haben wir Christus in uns. Dort heißt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und oft genießen wir das auch so, aber ich denke, wir müssen sehen, diese Herrlichkeit kommt erst in Fülle hervor, wenn Vers 28 sich erfüllt. Ja, Christus ist in uns, das ist schon wunderbar, aber er möchte in uns zur Reife kommen. Und Paulus sagt, er verkündet Christus in uns, indem er möchte, dass jeder Mensch zur vollen Reife dargestellt wird in Christus. Und das ist ein Prozess, der dauert lange Zeit und wir haben eine große Verantwortung, dass diese Reife hervorkommt. Sie möchte in uns hervorkommen, aber es hängt davon ab, wie viel wir da mitmachen. Wenn Paulus schon sagt, er kämpft dafür, dass in anderen Christus zur Reife kommt. Es wäre schon schön, wenn wir dafür kämpfen, dass Christus in mir zur Reife kommt. Dann haben wir schon mal was zu tun. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er schaut, dass jeder Mensch, jeder, der Christus empfangen hat, zur vollen Reife in Christus kommt. Und meine Erfahrung über viele Jahre ist, wenn wir ein Herz haben, dass andere zur vollen Reife kommen und zur Darreichung da sind, das hilft uns persönlich am besten, auch zur Reife zu kommen. Und das ist auch das Leben des Herrn in uns. Der Herr hat immer geguckt, dass seine Jünger und dass sein Volk volle Versorgung von ihm bekommt. Und dieses versorgende Leben ist in uns. Und das ist auch das Gemeindeleben, dass wir eine Haltung entwickeln, einander zu versorgen. Einander helfen, dass Christus in uns zur Reife kommt. Und das ist ein Kampf. Satan will das gar nicht. Er will das Gegenteil, dass wir alle unreif bleiben. Drum tut er alles, damit wir kindisch bleiben und unreif. Und wir müssen sehen, diesen Kampf gilt es zu kämpfen. Und wir müssen dazu Entscheidungen treffen und auch einen Entschluss fassen. Herr, ich will solch ein Mensch sein. Ich bin zwar kein Paulus, das werde ich auch nie sein, aber ich will in dem Maß, wie ich es kann, einer sein, der anderen hilft, in Christus reif zu werden.
Ja, wir nutzen die Zeit gut aus und machen weiter im Kolosserbrief. Christus, die Fülle der Gottheit als unsere Wirklichkeit. Ja, lass uns in diesem Verlangen, Christus zu gewinnen, auch das Wort gemeinsam lesen. Vers 8 bis Vers 17.
Kolosser 2, Vers 5. Wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Schöne Haltung, die der Paulus hier hat. Er freut sich über das, was er hört von Kolosse. Er war nie dort, aber da gab es Geschwister, die sind von dort zu Paulus gekommen, so wie der Epaphras, und haben bezeugt, was es für eine Ordnung dort gibt. Das ist mir heute Morgen nachgegangen. Was wird bezeugt, wenn jemand aus der Gemeinde an unserem Ort woanders hingeht und berichtet? Ist dann auch das Zeugnis, die Ordnung unter seinem Hauptsein? Ist doch ein schönes Zeugnis. Da kann sich Paulus freuen, da können wir uns alle freuen. Wenn wir so eine Ordnung voneinander hören. Und dieses Wort ist mir auch heute Nachmittag noch weiter nachgegangen. Und wir hatten ja dieses Wort von der Unterordnung der Jüngeren unter die Älteren, der Ehefrauen unter die Ehemänner, der Arbeitnehmer unter die Arbeitgeber, die Chefs. Und ich möchte jetzt am Anfang noch einen Aspekt noch hinzunehmen. Und der ist in Hebräer 13, Vers 17. Da sagt der Schreiber, gehorcht denen, die euch führen. Und fügt euch ihnen, denn sie wachen über euren Seelen. Als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch kein Gewinn. Das fand ich sehr bezeichnend, wie der Schreiber das hier ausdrückt. Gehorcht denen, die euch führen. Auch das ist ein Ausdruck der Ordnung Gottes. Ein Ausdruck dessen, dass das Haupt herrscht über den Leib. Ganz praktisch in der Person derer, die führen. Und es ist ein schönes Zeugnis, wenn wir denen gehorchen, die uns führen. Warum? Sie wachen über eure Seelen. Die, die euch führen an eurem Ort, die Ältesten, sie wachen über eure Seelen. Das ist zum Teil sehr anstrengender Dienst, über die Seelen zu wachen. Seid euch dessen bewusst. Und unser Gehorsam denen gegenüber, die uns führen, ist ein schönes Zeugnis der Ordnung Gottes in der Gemeinde. Und es geht weiter. Es sind nicht nur die Ältesten an dem Ort. Eigentlich sind es alle die, die Verantwortung nehmen. In einem Dienst nimmt jemand Verantwortung für andere. Gehorcht denen, die euch führen. Und wir alle kennen das. Heute Morgen dieses Beispiel von der Parksituation. Sehr praktisch. Da stand jemand und er hat gesagt, bitte dort nicht parken. Ich habe das beste Argument dagegen. Ich möchte pünktlich in der Versammlung sein. Alle Parkplätze sind belegt. Da kann ich doch eine Ausnahme machen. Der Schreiber redet von keiner Ausnahme. Andere Dienste, gibt Geschwister, die dienen an den jungen Leuten. Die nächste Schüko kommt, die nächste Juko kommt. Da gibt's jemand, die sorgen für äußere Ordnung. Wann wird ins Bett gegangen? Wann ist Ruhe im Zimmer? Aber auch für innere Ordnung. Gewisses Verhalten. Da gibt's Brüder, die nehmen eine Verantwortung und sagen, du, das geht so nicht. Was sagt der Schreiber? Gehorch denen. Schöne Ordnung. Da freut sich nicht nur ein Paulus darüber. Da freut sich der Herr. Und alle, die sein Reich mit ihm bauen. Ist doch wunderbar. Die, die führen, sollen Rechenschaft mit Freuden ablegen können. Nicht mit Seufzen, denn das wäre euch kein Gewinn. Es fällt auf mich zurück, wenn ich nicht mich unterordnen kann. Und der andere Vers ist in Epheser 5, Vers 21, ein ganz kleiner Vers. Einander untertan sein in der Furcht Christi. Und das geht noch darüber hinaus, und versteht mich bitte richtig, nur den Älteren sich unterzuordnen. Einander heißt, auch ein Älterer kann sich einem Jüngeren unterordnen. Und der Ältere, und ich nehme dein Beispiel, ist in einer Sache vielleicht nicht so kampferprobt wie der Jüngere in dieser Situation. Und wir können einander trotzdem untertan sein. In der Furcht Christi. Ich bin so froh, dass wir auch in den Gemeinden eine Bruderschaft haben, wo wir einander untertan sein können. Egal wie alt ich bin, egal wie lange ich im Gemeindeleben bin. Es kommt vielleicht ein Jüngerer oder ein anderer Bruder und sagt, du, das geht so nicht. Und sofort versuche ich mich vielleicht innerlich zu verteidigen. Aber der Herr spricht zu mir und sagt, tue Buße, er hat recht. Der Herr benützt uns gegenseitig, dass wir zurückkommen in seine Ordnung. Ja, Paulus hatte so ein Anliegen hier für die Heiligen. Ein Kampf für die Geschwister. Und dieser Kampf macht sich jetzt hier in Vers 8 auch bemerkbar. Er gibt ihnen ganz konkrete Anweisungen. Er sagt, hütet euch. Da war er ein Älterer, der schon viel Erfahrung hatte in seinem eigenen Leben, mit anderen, mit denen, die um ihn herum waren. Und Paulus sagt, hütet euch, dass niemand euch als Beute wegführt. Interessante Aussage. Ich meine, wir sind alle freie Menschen hier. Aber was sagt Paulus hier? Niemand euch als Beute wegführen. Was würdest du für ein anderes Wort benutzen, für als Beute wegführen? Rauben. Kennt ihr den, der in seiner DNA hat, zu stehlen? Wer ist es? Wer stiehlt? Der Teufel. Weißt du, wo es steht? Johannes 10, Vers 10. Lest es doch mal bitte zusammen vor.
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es überfließend haben sollen.
Der Dieb kommt nur, zu stehlen, zu töten, zu verderben. Wenn Paulus hier sagt, dass niemand euch als Beute wegführt, er meint wirklich Personen, er meint wirklich Menschen, die Gläubigen in Kolosse rauben wollten. Und zwar nicht unbedingt aus böser Absicht, dass sie da reingedrungen sind und sagen, so, jetzt, wen kann ich jetzt rauben? Ja? Aber der Feind benutzt Menschen, Menschen zu rauben, das Werk von Christus zu zerstören, um seine Gemeinde zu zerstören. Und es muss uns einfach bewusst sein. Und wenn wir sehen, was er hier erwähnt, dann wird auch sehr schnell offenbar, das sind oft genug Menschen, die augenscheinlich das Gleiche meinen. Ja, es geht hier um Philosophie, Lehren Trug nach der Tradition der Menschen, nach den Elementen der Welt, aber nicht Christusgemäß. In Deutschland wird man sagen, haarscharf daneben. Ist auch vorbei, genau. Was macht der Feind hier? Lass uns mal da ein bisschen reingehen. Ja, der Feind ist auch ein Engel des Lichts, das wissen wir, das sagt das Wort. Wie benutzt er hier Menschen? Er fängt an mit Philosophie, Klugheit, die klugen Gedanken über das Universum. Ja, unser Wort der Bibel ist eigentlich das zentrale Buch des Universums. Und es gibt leider genug Menschen, die sich viele kluge Gedanken machen über das Wort, aber voll an Christus vorbei. Und die Herausforderung besteht, das zu entlarven, innerlich für sich selber. Dass da nur kluge Gedanken sind, aber nicht Christusgemäß. Und dafür brauchen wir diese Beziehung zum Herrn, über die wir jetzt schon in diesen ganzen Tagen gesprochen haben. Herr, sprichst du das jetzt? Oder ist das einfach ein kluger Gedanke, der sich so gut anhört, so logisch? Vielleicht sogar mit dem Wort irgendwo in Verbindung gebracht wird und aber so knapp an Christus vorbei. Es lenkt ab von Christus und damit werde ich geraubt, weil ich von Christus weggezogen werde. Das Internet heute ist voll von Erklärungen des Wortes. Nimm jeden Vers, frag ChatGPT, was bedeutet dieser Vers, kriegst eine ellenlange Auslegung. Aus allen Zusammenfassungen, allen Veröffentlichungen im Internet. Das ist die Philosophie. Was sagen Menschen über das Wort Gottes? Geschwister, wir sind nicht gefeit davon. Ich finde es auch interessant. Aber wir können uns davon distanzieren und sagen, nein, Herr, ich lasse mich nicht rauben. Von niemandem. Herr, und ich will mich nicht von Menschen überzeugen lassen. Herr, sprich du zu mir. Tradition der Menschen wurde schon immer so gemacht. Machen wir jetzt weiter so. Manche Traditionen sind so zäh, dass man sich kaum traut, das zu ändern. Und es wird manchmal sehr praktisch. Tradition der Menschen. Wer sitzt wo in der Versammlung? Wer macht was in der Gemeinde? Auch das kann zu einer Tradition werden. Das haben wir vorher gesungen. Was Gott gab, ist zur Tradition verkommen. Prüfe mal dein Herz. Wir kommen nachher noch auf die Schatten zu sprechen. Aus welcher Routine heraus kommst du denn zur Versammlung? Ja, es ist halt Sonntag. Tradition der Menschen. Sonntags ist Gottesdienst. Dann mache ich das auch so. Nein, bitte nicht. Lass dich vom Herrn in die Versammlung rufen. Der Herr freut sich, wenn das Volk zusammenkommt, so wie jetzt in dieser Zeit. Freie Tage und der Herr sagt, komm zur Versammlung. Egal, ob physisch, ob online, aber nimm diese Zeit. Sondere sie dir ab. Lob den Herrn für diese Zeit. Herr, mach mich frei von aller eigenen Tradition. Ich lese immer nur einen Vers am Morgen. Und was ist, wenn der Herr sagt, lies mal noch einen zweiten? Ich habe den im zweiten Vers noch was zu sagen. Der Herr möchte zu uns sprechen. Wir kommen nachher noch an den Vers. Und dann geht's weiter. Lehren trug nach der Tradition der Menschen, nach den Elementen der Welt. Und das hat mich wirklich angesprochen und bewegt, auch in meiner Vorbereitung. Das ist etwas, das raubt wirklich Menschen. Aus dem Gemeindeleben heraus, aus der Gemeinschaft heraus. Ja, der Feind ist der Mörder von Anfang an. Ja, es ist der, der raubt, der verdirbt. Und wie verdirbt er heute? Durch die Elemente der Welt. Durch sein Reich der Finsternis. Wir sind umgeben davon. Wir werden oft auch unbewusst beeinflusst. Da kommen Elemente in unsere Gedanken rein, in die Gedanken unserer Kinder. Durch das, was sie in der Schule hören an gesellschaftlichen Werten. Ich denke, alle Eltern können mir zustimmen, was dort zum Teil dann zu Hause für Kämpfe sind. Die ganze Diskussion um das Geschlecht eines Menschen, Mann und Frau, sagt das Wort. So wie wir geschaffen sind. Und was sagt die Gesellschaft? Wie du dich fühlst. Entsetzlich. Ein Element der Welt, was entsetzlich zerstörend ist für den Menschen. Nicht christusgemäß. Und Geschwister, dagegen dürfen wir auch kämpfen im Gebet. Da dürfen wir auch für unsere Geschwister kämpfen, wie der Paulus, wofür ich mich abmühe, dass wir einen klaren Stand behalten, als Eltern, als Dienende, den jungen Leuten gegenüber, den Kindern gegenüber, als ganze Gemeinde für die Wahrheit zu stehen. Für die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist doch wunderbar. Was ist denn diese Welt? Lass uns mal ins Alte Testament zurückgehen. Im Prediger. Prediger 1, Vers 9. Salomo ist sehr nüchtern. Er sagt, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gar nichts Neues. Vers 14. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden. Und siehe, alles ist Nichtigkeit. Ein Haschen nach Wind. Hast du es mal versucht, Wind zu greifen? Es ist nichts Neues unter der Sonne. Die Erde dreht sich um sich selber. Ein Tag, ein Jahr um die Sonne. Neues in diesem Universum, was so gepriesen wird, was alles neu ist. Letztendlich ist es einfach weiterentwickelt. Das neueste iPhone kommt wahrscheinlich im Herbst wieder raus. Weiß ich nicht. Manche jagen darauf, wann kommt's? Nichts Neues. Einfach weiterentwickelt. Lassen wir uns davon nicht blenden. Die neueste Mode, die neuesten Bewegungen, Wellen. Ich habe kurz nachgeschaut. Erinnert ihr euch noch an die Fridays for Future? 6 Jahre her. 6 Jahre. Ist ja nichts. Dieses Jahrtausend hat schon 24. Ein Haschen nach Wind. Lassen wir uns nicht blenden. Von den Elementen der Welt. Nummer 1 und Nummer 2. Lass uns jeder von uns so eine Haltung haben. Herr, Durch mich soll kein Element der Welt ins Gemeindeleben hineinkommen. Ich möchte nicht geraubt werden. Und ich möchte auch nicht dafür verantwortlich sein, dass du geraubt wirst durch ein Element der Welt, was ich hineinbringe. Es kann so gut aussehen. Es kann sich so logisch anhören. In den Medien wurde vor einigen Wochen darüber diskutiert, ob Predigten in der Kirche von ChatGPT geschrieben werden sollten. So verkommen ist mittlerweile die Christenheit. ChatGPT ist so künstliche Intelligenz, für die, die es nicht kennen, wo aus öffentlichen, also öffentlich zugänglichen Quellen ein neuer Text geschrieben werden kann. Der Geist braucht sowas sicher nicht. Er baut seine Gemeinde. Brauchen kein Element der Welt. Nichts. Und lass uns wirklich uns davor hüten, eigene Elemente mit reinzubringen ins Gemeindeleben. Ich habe noch eine ganz gute Idee, wie wir noch besser Menschen gewinnen können. Und jetzt habe ich eine gute Methode. Menschlich. Element der Welt. Und manchmal suche ich Argumente dafür, dass mein Bruder auf meine Seite kommt und mit mir gemeinsam den dritten Bruder überzeugt. Komm, lass uns mal Gemeinschaft haben. Dann gehen wir zu ihm hin und versuchen, ihn zu überzeugen. Das ist ein Element der Welt. Das macht die Welt nicht anders. Man sucht sich Gleichgesinnte oder versucht seinen Kollegen genauso gesinnt zu machen, dann geht man gemeinsam zum dritten Kollegen, um seine Sache durchzubringen. Ein Element der Welt. Geschwister, der Herr hat das gar nicht nötig. Wisst ihr warum? Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ist das nicht wunderbar? Wir haben es gar nicht nötig. Wir haben doch den, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Wir haben, und nicht nur das, dass wir ihn haben, sondern wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Das sind doch befreiende Wahrheiten. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht, der das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt ist. Er ist das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt. Und Geschwister, das ist ein Wort, auch das dürfen wir ganz einfach für uns in Anspruch nehmen. Dann muss ich mich gar nicht mit irgendeiner Macht und Gewalt zu intensiv beschäftigen, wie ich diese Macht jetzt neutralisieren kann. Da scheint eine Sache so wichtig zu sein, so mächtig. Und ich suche Argumente und ich überlege und ich mache oder ich engagiere mich irgendwo. Manchmal sind es politische Aktivitäten. Vergiss nicht, du hast den, der das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt ist. Ist das nicht befreiend? Ich muss mich mit diesen Mächten und Gewalten gar nicht mehr beschäftigen. Da gibt's einen, der ist schon drüber, schon hoch über. Haben wir in diesen Tagen ja auch schon gehört. Jedes Knie muss sich beugen, haben wir gelesen. Wie schön, ich kann es heute schon tun. Ich kann mich heute schon dem beugen, der das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt ist. Dann brauche ich gar nicht mehr so viel kämpfen. Das entspannt unheimlich. Das entspannt mich in meinem Geist, in meiner Seele. Der das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt ist. Wie sieht denn das praktisch aus? Was macht der Herr in dieser Macht? Wir hatten in der Hausversammlung in den letzten Wochen den ersten Johannesbrief. Hierzu, 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels auflöse. Auflöse, zu nichts macht. Bring dieses Wort mal dem Herrn im Gebet. Herr, hier sehe ich ein Problem. Hier sehe ich ein Werk des Teufels. Herr, löse jetzt auf. Wir haben manchmal so ein Empfinden, und ich benutze diesen Vers oft, wenn ich sehe, wo der Feind angreift, im Gemeindeleben, in meinem eigenen Leben, in meinem Familienleben, dann sage ich dem Herrn, Herr, dafür bist du gekommen. Jetzt löse auf. Wenn ich das klare Empfinden habe, dass es ein Werk des Feindes ist, weil es einen Menschen als Beute wegführt, wie wir es gelesen haben, dann habe ich auch den Mut, so zu beten. Dem Herrn sagen, Herr, bin ich einverstanden, dass hier ein Mensch weggetragen wird aus dem Gemeindeleben? Löse hier auf. Tu es jetzt. Es ist noch viel mächtiger, wenn wir gemeinsam beten und sagen, Herr, wir stehen in Einheit, dass du auflösen kannst. Wir hatten ja in der letzten Konferenz auch diesen Vers in Philipper 3, den letzten Vers, dass er sich alle Dinge untertan machen kann. Alle. So einen Herrn haben wir, Geschwister. So einen Christus haben wir. Und er soll unsere Wirklichkeit werden. Er soll fassbar werden für uns. Er kann fassbar werden. Und ich ermutige euch alle, mit so einem Vers mal zu schauen, was der Herr tut. Wie er plötzlich ohne mein sonstiges Zutun, außer jetzt im Gebet, plötzlich anfängt aufzulösen. Ein Knoten, der unauflöslich scheint, plötzlich löst er auf. Ist doch wunderbar. Was für ein Sieg. Paulus beschreibt weiter, in was für einem wunderbaren Christus wir sind, ja, der das Haupt jeder Macht und Gewalt ist, in welchem auch ihr beschnitten worden seid, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, durch das Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung Christi. Ja, in diesem, der das Haupt ist, sind wir beschnitten worden. Wann? Als ihr mit ihm zusammen begraben wurdet, in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferweckt wurde durch den Glauben der Wirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. In welchem auch ihr beschnitten worden seid. In einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, als ihr zusammen mit ihm begraben worden seid. Das ist ein sehr kostbares Wort. Und ich möchte heute Abend alle die ermutigen, die noch nicht getauft worden sind, diesen Schritt ganz bewusst zu tun. Nicht so lange zu warten. Wisst ihr warum? Da gibt's eine Erfahrung dahinter, hinter dieser Taufe. Das ist keine Tradition der Menschen. Ich kann es von mir sagen, ich wurde nicht in eine Kirche hinein getauft als Mitglied. Ich bin mit ihm begraben worden, lob den Herrn. Und bin damit eins gemacht worden mit dieser Beschneidung Christi, die nicht mit Händen gemacht worden ist. Als ihr mit ihm zusammen begraben wurdet in der Taufe. Ja, und Paulus sagt es ja auch an anderer Stelle in Römer 6, dass wir begraben worden sind durch die Taufe in den Tod, damit wir in der Neuheit des Lebens wandeln können. Das heißt, dieser Sieg über den Feind wird durch die Erfahrung der Taufe Wirklichkeit. Wenn ich diesen Schritt des Glaubens tue, dann mache ich mich eins mit diesem Beenden der Herrschaft Satans. Erinnert ihr euch an das Kapitel 1, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, versetzt in das Reich? Natürlich, als wir geglaubt haben, sind wir versetzt worden. Aber in meiner Erfahrung, wenn ich dem Herrn sage, Amen, Herr, ich bin mit dir auch begraben und auferstanden, dann wird dieser Sieg über den Feind auch wirklich. Nicht nur ein Wort an die, die sich taufen lassen wollen oder noch nicht getauft sind, auch an uns alle, die wir schon getauft sind. Geschwister, das ist nicht einfach nur eine Wahrheit, die ich irgendwo hier hinschreibe. Das bezieht sich auf mein tägliches Leben. Da wird es meine Wirklichkeit. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Meine Meinung mit Christus gekreuzigt. Meine Überzeugung mit Christus begraben. Und da dürfen wir auch immer wieder drauf zurückkommen. Und nicht sagen, ja, vor 40 Jahren wurde ich getauft. Und wie lebst du heute? Bekomme ich heute diesen Satz über die Lippen, nicht mehr lebe ich? Oder sage ich, ja, das war damals schon gut. Jetzt habe ich das und das und das und das. Und das ist schon auch okay. Der Herr bringt uns in dieses Wort hinein, weil er uns in die Wirklichkeit hineinführen möchte. Er möchte uns zurückbringen zu diesem Christus, die Beschneidung Christi erfahren zu wollen. Jetzt, heute, morgen. Unklare Situationen, Streitsituationen, ja, mit den Eltern. Sag dem Herrn, Herr, ich bin mit dir gekreuzigt. Herr, nicht mehr lebe ich. Amen. Ich bin mit dir begraben worden. Ich möchte diese Wirklichkeit jetzt wieder erfahren. Die Befreiung wieder erfahren. Jemand hat in diesen Tagen Römer 7 vorgelesen. Wunderbar, ja. Ich muss nicht mehr diesem Fleisch dienen. Ich bin kein Schuldner des Fleisches, sagt Paulus in Römer 8. Ich bin dem Fleisch gekreuzigt. Lob den Herrn. Paulus geht weiter. Er sagt, mit auferweckt wurdet durch den Glauben an die Wirkung Gottes. Das fand ich kostbar. Der Glaube an die Wirkung Gottes. Geschwister, wie oft erfahren wir innerlichen Tod? Situationen, die so mühsam sind, leiden mancherlei Art und fühlen uns manchmal so tot. Glaube der Auferstehung. Wende jetzt deinen Glauben an. Amen, Herr. Jetzt bezeuge ich, ich bin doch mit dir auferweckt worden. Ich glaube an die Wirkung Gottes, der dich aus den Toten auferweckt hat. Ich bin genauso mit auferweckt. Lob den Herrn. Ich muss gar nicht im Tod bleiben. Was für eine Befreiung. Weil dieser Christus den Tod überwunden hat. Ist das nicht wunderbar? Christus hat den Teufel und die Macht des Todes genommen. Und ich kann sagen, Amen, Herr. Ich bin eins damit. Aber das hängt sehr mit meiner Beziehung zum Herrn ab. Nehme ich dieses für mich in Anspruch, sage ich dem Herrn, Amen, Herr, du bist jetzt meine Auferstehung. Herr, ich fühle mich hier so schlecht, ich fühle mich hier so tot. Herr, ich nehme es für mich in Anspruch. Und Geschwister, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Unser Glaube hat wirklich mit Beziehung zu tun. Mit meiner Beziehung zum Herrn, meiner Gemeinschaft mit dem Herrn. Seine Stimme hören. Ja, wenn der Herr reagiert, du, das ist aber sehr tot gerade. Sag Amen, Herr, ich komme zu dir, du bist die Auferstehung. Und das Leben. Lob den Herrn. Ja. Seine Schafe kennen seine Stimme und sie hören sie und sie folgen ihr. Sagt der Herr im Johannesevangelium. Und ich möchte eine Begebenheit aus den Evangelien mit euch lesen, die ja sehr schön zeigt, dass die Wahrheit auch mit Beziehung zu tun hat. Auch die Wahrheit, die wir hier lesen, Geschwister, nicht abhaken als, okay, jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Wir hatten vorher schon davon. Nichts Neues unter der Sonne. Ja, nichts Neues erwarten. In der Apostelgeschichte gab es so jemand, diese Athener, die dauernd was Neues haben wollten. Der Herr sagt, ich will, dass du mich kennenlernst. Und im Lukas Kapitel 7 gibt es eine Begebenheit, da hat der Herr auch mein Herz angesprochen. Das ist die Salbung durch eine Sünderin. Lukas 7, das ist die Begebenheit ab Vers 36. Ich möchte aber nur einen kleinen Satz mit euch lesen. Das ist Vers 40. Ich hole kurz aus. Vers 39 ist dieser Pharisäer, der dann sagt, ja, aber Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, die da kommt, kommt euch das bekannt vor? Manchmal denken wir genauso. Wenn der wüsste, der Herr weiß, der Herr kennt alles. Und hier in Vers 40, ich fand es sehr kostbar. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Lukas 7, Vers 40. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Mehr nicht. Ich will gar nicht weitergehen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Schau mich mal an. Und Geschwister, heute Abend ruft der Herr uns genau so. Mit Namen. Ich sehe dich gerade, es gibt einige mit deinem Namen. Daniel, ich habe dir etwas zu sagen. Es gibt einige Daniels, glaube ich, hier. Der Herr spricht heute Abend. Wir können jeder unseren eigenen Namen einsetzen. Wir kommen in Situationen, wir beurteilen sie vielleicht nach unserer eigenen Logik, nach unserer eigenen Philosophie. Wir beurteilen sie mit den Elementen der Welt. Und der Herr sagt, Luis, ich habe dir was zu sagen. Er sagt, Timo, ich habe dir was zu sagen. Hör mir mal zu. Ist es nicht schön, dem Herrn mal zuzuhören? Wie der Maria einfach mal hinzusitzen an seine Füße und seine Stimme hören. Das stärkt meinen Glauben. Wenn ich die Zeit nehme mit dem Herrn, dass er mir mal was sagen kann. Und wenn er redet immer in Liebe. Er will nicht zerstören, was haben wir vorher gelesen? Er ist gekommen, damit sie Leben haben und es überfließend haben sollen. Und er redet sehr persönlich zu uns allen. Jeder in seine Situation. Deine Situation ist völlig anders als meine. Aber was er redet, redet er, damit wir zu ihm kommen, mit ihm diese Dinge behandeln, wo Unordnung ist, vielleicht in meinem Herzen, wo ich vielleicht rebelliere gegen eine Situation. Ja, ich habe das erlebt vor einigen Monaten. Da habe ich innerlich gekämpft gegen eine Situation. Dann wurde es noch schlimmer. Da kam noch was dazu. Und ich habe immer noch rebelliert. Und dann kam zum Schluss noch eine Corona-Infektion, die mich wirklich umgehauen hatte. Und dann sagt der Herr, Timo, ich habe dir was zu sagen. Dann muss ich sagen, ja, okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Er hat meine Frau benutzt, mir das zu sagen. Meinst du nicht, dass der Herr vielleicht mal was zu dir sagen möchte? Ich muss sagen, Amen, Herr. Ich kann euch bezeugen, es war eine ganz kostbare Zeit danach. Weil ich dann einfach vor dem Herrn stand und sagte, Herr, sag jetzt einfach, was dir wirklich auf deinem Herzen ist. Sag mir, was du mir zu sagen hast. Wo du mich korrigieren möchtest. Wo ich vielleicht so selbstsicher bin, so überzeugt, dass ich Recht habe. Aber wo ich vielleicht völlig an dir vorbeigelaufen bin. Wo ich vielleicht schon ein Teil hier beraubt worden bin. Von den Menschen, vom Satan selber. Lob den Herrn, dass der Herr zu uns spricht. Wie kostbar, dass er sagt, ich habe dir was zu sagen. Geschwister, in diesen Tagen hört mal dem Herrn zu, was er euch zu sagen hat. Ja, und nicht, ah, ich hoffe, dass er in dieser Versammlung dem Andreas was sagt. Nein, 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 nein. Hör du zu und sei du treu und gehorsam. Und dann ist unsere Reaktion, Herr, wie im Psalmen, früh wirst du meine Stimme hören. Gleich früh, Herr, ich möchte aufmerken. Ich möchte zum Schluss kommen in diesen Versen in Kolosser 2. Gott hat alles vorbereitet. Guck mal, Vers 13. Er hat euch mit ihm zusammen lebendig gemacht. Er hat die wider uns stehende Handschrift in den Satzungen, die gegen uns war, ausgelöscht und aus dem Weg geschafft. Lob den Herrn. Satzungen, sind Menschenregeln, an die ich mich so krampfhaft festhalte, weil ich halt eine Ordnung brauche, aus dem Weg geschafft. Gott hat es aus dem Weg geschafft. Ans Kreuz genagelt. Er entwaffnete die Mächte und die Gewalte und stellte sie öffentlich zur Schau. Der Paulus ist sehr weise. Er zeigt immer wieder diesen Christus. Er zeigt Gott, was er getan hat, indem er diesen Christus ans Kreuz gebracht hatte und die Mächten und Gewalten abgestreift hat. Ja, einfach entwaffnet hat, öffentlich zur Schau, in ihm über sie triumphierend. Und weil wir diesen Christus haben, lasst euch deshalb von niemandem richten in Bezug auf Essen und Trinken, ein Fest, ein Neumond oder Sabbat. Deswegen, weil wir diesen Christus haben, weil in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Wenn ich diesen Christus sehe, wenn ich mit diesem Christus lebe, in dieser Beziehung, dass er immer wieder mir auch was sagen kann, dann werde ich fest. Dann lasse ich mich auch nicht richten in Bezug auf Äußerlichkeiten. Dann bin ich geschützt. Wir sollen uns nicht ablenken lassen durch jemanden, der meint, du, ich habe was Wichtiges. Was hat er hier genannt? Essen und Trinken, das war damals diese Zeit bei den Kolossern. Auch bei den Römern sieht man das. Gewisse Dinge essen, gewisse Dinge nicht essen. Ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Element dieser Welt, Essen und Trinken. Ja. Und plötzlich hat jemand eine ganz tolle Idee, was man jetzt essen soll. Oder nicht essen soll. Lass dich doch davon nicht ablenken. Lass dich davon nicht richten. Das Gemeindeleben braucht es nicht. Wirklich nicht. Ein Fest, ein Neumond, ein Sabbat, das sind geistliche Dinge. Das sind biblische Dinge. Such mal in der Konkordanz nach Neumond. Gibt viele Verse über den Neumond. Es war wie ein neuer Anfang. Ja, jeder Monat hat mit einem Neumond begonnen. Sehr biblisch. Und ich finde, wir sollten ab sofort immer am Neumond es so machen. Es steht ja in der Bibel. Ich habe einen Vers dafür. Und ihr merkt in eurer eigenen Reaktion, wir sind davor nicht geschützt. Vers 17, die ein Schatten sind der Dinge, die kommen sollten. Und wir hatten vor einigen Wochen in Basel Gemeinschaft über diesen Schatten. Da hat der Herr wirklich zu mir gesprochen. Weil ein Schatten, wenn morgen die Sonne scheint oder in den nächsten Tagen, guckt mal euren Schatten an. Der sieht sehr ähnlich euren Konturen aus. Wenn es am Tag ist, am Nachmittag, wenn es nicht zu spät abends ist, wo dann dieser Schatten immer länger wird. Aber unterhalte dich mal mit einem Schatten. Da kommt keine Antwort. Und wenn die Sonne weg ist, ist der Schatten weg. Wenn Nacht ist, gibt es keinen Schatten. Aber die Person, die diesen Schatten ausgelöst hat, ist sehr wohl noch da. An was halte ich denn fest? Geschwister, fragt euch mal, an was halten wir fest im Gemeindeleben? Ist es der Herr, dieser wunderbare Sohn der Liebe? Lob den Herrn, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir ihn suchen. Bei jedem Gang in die Versammlung ihn suchen. Herr, ich will dich heute. Du versammelst dich mit uns, Herr, ich will dich haben. Ja, morgen früh, wenn ihr in die Versammlung kommt, sagt dem Herrn, Herr, ich will dich haben. Ich will dich sehen, wie du bist. Sehet Jesus in den Himmeln, haben wir gesungen. Herr Jesus, jetzt möchte ich dich sehen. Eine so gute Einrichtung wie die Versammlung kann Schatten werden. Wisst ihr wann? Wenn ich nämlich dann mich darauf beziehe, dass letztes Jahr an dem Datum in der Versammlung mir der Herr erschienen ist. Und seither komme ich ganz brav in die Versammlung. Ja, die Erfahrung war aber von einem Jahr. Und in einem Jahr sind es 2 Jahre und in 2 Jahren sind es 3 Jahre. Dann wird der Schatten immer länger. Aber der Herr will jetzt reden. Heute, heute Abend, Geschwister, will der Herr in unsere Herzen reden. Ja, ein Lied zu singen kann ein Schatten werden, aber es muss kein Schatten werden. Wir haben Christus. Ja, der Leib ist Christi. Mit anderen Worten, das Wesen ist Christus. Das, was eine Versammlung ausmacht, ist weder der Ort, wo wir uns versammeln, physisch, in welcher Straße, noch die Uhrzeit. Natürlich sind es äußere Rahmen, aber das Wesen der Versammlung ist der Herr. Und das ist unser Wunsch, auch heute Abend. Ja, wir möchten die Wirklichkeit. Christus als die Wirklichkeit. Dafür ist er allumfassend. Ja, dafür, lobt den Herrn, wohnt die ganze Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig. Was für einen Christus haben wir? Geschwister, wir brauchen sonst gar nichts. Ja, und ich habe hier geschrieben, wir jagen nicht dem Schatten nach, sondern der Wirklichkeit. Das ist meine Verantwortung, das ist eure Verantwortung. Und ja, wenn wir merken, da ist jemand, der jagt einem Schatten nach, nimm ihn mit und sag, komm, lass uns umkehren zum Herrn. Wie wir es ganz am Anfang der Konferenz gehört haben, Verse. Lass uns umkehren zum Herrn, lass uns gemeinsam zum Herrn kommen. Lade ihn ein, lade sie ein, zusammen mit dir zum Herrn zu kommen. Es ist sehr einfach, jemand zu sagen, du sollst aber, du müsstest jetzt aber. Manchmal sieht derjenige, diejenige gar nicht, oder vielleicht sehe ich manchmal gar nicht, dass ich einem Schatten nachjage. Aber spätestens, wenn ich diese Person berühre, merke ich, oh, was gerade war, war Schatten. Aber lob den Herrn. Ich berühre diesen Christus wieder. Wunderbar. Dafür haben wir uns einander im Gemeindeleben. Dafür sind wir am gleichen Ort. Lob den Herrn dafür. Wenn du siehst, dass ich einem Schatten nachjage, lad mich ein. Lass uns gemeinsam zum Herrn gehen. Lass uns den Herrn berühren, die Wirklichkeit berühren. Lob den Herrn für das Gemeindeleben. Lob den Herrn für unseren wunderbaren Christus, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Amen.
Ich hatte heute dieser Satz berührt, haarscharf. Daneben ist auch vorbei. Das ist meine Erfahrung. Man ist schnell mal nicht mehr ganz gerade, sondern so ein bisschen auf dem Abweg. Und da möchte ich mich und möchte uns alle einfach ermutigen, das, was uns da bewahren kann, ist direkt die Beziehung zum Herrn. Nicht auf irgendwelche Umwege oder über irgendeine Schwester oder Bruder, sondern direkt zum Herrn. Das gibt uns dann auch das Vermögen zu unterscheiden. Das hat mich auch sehr berührt, wo wir das mal in der Gemeinschaft in Ulm hatten. Das Wunderbare ist, wir haben alle einen Geist. Und dieser Geist, der ist, wie soll man sagen, empfindlich. Der hat ein Gespür, ja. Und vorhin ist mir das passiert, da habe ich eine Mandarine geschält. Und dann war ich schon kurz vorm Essen, dann rieche ich so dran. War nicht mehr gut, ja, die war verdorben. Und der Geist, der hat auch diese wunderbare Wirkung. Wenn irgendetwas kommt, was total klug ist oder was sich total richtig anhört, aber dann gehst du zum Herrn und dann gibt's da irgendwie diesen Geschmack. Nee, ist nicht der Herr. War zwar, ist alles richtig. Ja, also kann man alles nachargumentieren, musst du alles so machen, aber der Geschmack ist falsch. Geschmack ist nicht vom Herrn, nicht vom Geist, ja. Und dazu möchte ich euch einfach noch einen Vers vorlesen, den alle kennen. 1. Johannes 2, Vers 27. Wir haben diesen Geist, wir haben die Salbung. Doch ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch, in uns allen. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Wir haben den Herrn direkt selber, sondern wie seine Salbung euch alles lehrt und wahrhaftig ist und keine Lüge ist. und wie sie euch gelehrt hat, so wohnt in ihm. Ja, wir wollen in ihm wohnen, dann kann uns auch niemand wegführen. Halleluja.
Ich will das nochmal bestätigen. Ich bin da irgendwie hängen geblieben an Jesus Christus, ist allumfassend. Auf der Arbeit neben mir sitzt ein rumänisch-orthodoxer Priester. Und eines Tages ist er zur Arbeit gekommen, hat mir gesagt, heute ist ein ganz besonderer Tag, der Tag des heiligen Michaels. Ich habe ihm dann gesagt, ja, ich bin der heilige Michael. Aber er hat mich dann gefragt, ob wir das nicht auch haben. Ob wir nicht auch besondere Tage haben und so. Und dann habe ich halt so gesagt, nee, wir haben nur Jesus. Und er hat dann gesagt, ach, wie langweilig. Jesus Christus wird nie langweilig. Er hat das Wesen Gottes. Er ist immer dasselbe und doch immer neu. Und wir brauchen einfach nicht mehr. Was sollen wir uns noch mit mehr beschäftigen? Jesus Christus reicht aus. Und auch wenn wir in der Gefahr stehen, weggeführt zu werden durch Philosophie oder leeren Trug nach der Tradition der Menschen, durch Elemente der Welt. Die Antwort ist auch nur Jesus Christus. Es geht nicht um Argumente sammeln oder irgendwie jemanden zu überzeugen. Jesus Christus überzeugt. Letztendlich ist es einfach nur, wend den Blick sie auf Jesus. Schau voll in sein Antlitz hinein. Und dann werden die Dinge der Welt wirklich seltsam fremd. Das können wir erfahren.
Den Herrn. Ja, wir brauchen die Wirklichkeit. Und wir haben den Vers gelesen in Kolosser 2, 12. Als ihr mit ihm zusammen begraben wurdet in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferweckt wurdet, durch den Glauben der Wirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und der Glaube der Wirkung Gottes, das ist ja das, was es ausmacht. Dieser Glaube, den wir auch geschenkt bekommen haben. Und durch den Glauben, ja, wird der Christus in uns auch Wirklichkeit. Amen. Am Donnerstag bin ich aufgewacht und ich war müde und müde ohne Ende. Und ich habe mich hingelegt und habe nur noch geschlafen am Morgen. Habe gedacht, wie wird denn das, gell? Das kann ja nicht sein, ich bin so müde. Und dann habe ich den Herrn gesagt, Herr, jetzt musst du mir etwas geben. Und ich habe halt irgendwo einen Vers gesucht und habe da im Chat geguckt und plötzlich kam da ein Vers. Und das war im Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler und sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ja, dann habe ich dem Herrn gesagt, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Also ich kann selber jetzt nichts machen, aber dieses Wort kann ja in mir wirken. Und ich glaube deinem Wort, dass ich nicht ermüde und nicht ermatte und dass ich meine Schwingen emporhebe wie den Adler und dass du meine Federn erneuerst wie die des Adlers. Und ja, ich konnte nichts tun. Aber ich habe gemerkt, der Herr hat mir die neue Kraft geschenkt und die ganze Müdigkeit war weg für den Tag. Ich konnte mich bereit machen, kochen, alles was nötig war halt. Und ja, es ist ein Geheimnis, ja, dass wirklich dieses Wort in uns wirkt und lebendig ist. Lob den Herrn.